ARD Sounds.
Herzlich willkommen, Michael Mendl.
Ja, hallo.
Sie sind ein Schauspieler, den man im Fernsehen, im Theater sofort erkennt. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen?
Ich glaube, der Blick ist flüchtig, weil ich weiß, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie immer, hoffentlich doch wenigstens. Und ich sage auch nicht guten Tag, Herr Mendl, zu mir, sondern bin zufrieden, dass ich aufgewacht bin und lebe.
Kaline Thüroff im Gespräch mit
Michael Mendl, Charakterdarsteller mit beeindruckender Filmografie.
Schön, dass Sie da sind. Ein unverwechselbarer Charakterkopf, der schon unzählige unterschiedliche Charaktere gespielt hat in seinem Leben. Auf welche Rolle werden Sie denn am häufigsten angesprochen?
Ich glaube, vielen Leuten fällt es gar nicht ein, was ich gespielt habe, nur dass ich so viel gespielt habe, weil die immer sagen, wir kennen Sie aus dem Fernsehen und wir schauen Sie so gerne. Und viele Leute wissen auch noch nicht mal ganz genau, ob ich Michael Mendl heiße oder Mendel oder Mende oder sie wissen überhaupt nichts. Von Kennern werde ich oft angesprochen auf den Untergang, was mich sehr wundert, weil der Film ja in der Öffentlichkeit so ein bisschen geschmäht wurde oder von den Sendern. Es wurde jedenfalls nicht so richtig gefeiert. Und trotzdem, bis hin zu Amerikanern, die das ja auch gesehen haben, werde ich angesprochen auf meine Rolle. Und das finde ich natürlich dann ganz besonders bemerkenswert und fühle ich mich auch ein bisschen gebauchpinselt, ja.
Die schwierige Frage ist wahrscheinlich von den vielen Rollen, die Sie gespielt haben bislang, auf welche sind Sie denn am meisten stolz?
Am stolzesten bin ich nach wie vor auf den Zweiteiler Im Schatten der Macht, auf Willy Brandt. Es war für mich einfach ein absolutes Highlight in meinem Schaffensleben und deswegen bin ich da am meisten stolz drauf.
Über diese Rolle, über diesen Zweiteiler werden wir gleich noch ausführlich sprechen hier in 1:1 der Talk. Sind Sie denn jemand, der so hundertprozentig zufrieden sein kann mit sich selbst oder gibt es immer dann doch noch ein bisschen was zu kritteln, weil Sie ein Perfektionist sind?
Da sagen Sie ein richtiges Stichwort. Ich bin Perfektionist oder versuche es immer noch zu bleiben, auch wenn es mir manchmal im Weg steht. Es gibt tatsächlich immer noch etwas zu kritteln, weil das Prozedere beim Verfilmen von Stoffen hat ja damit was zu tun, dass man sich selber verausgabt oder etwas von sich weggibt. Und dadurch hat man wie ein inneres Ohr, hat man auch eine innere Stimme oder eine innere Befindlichkeit. Und diese Befindlichkeit, die ich in mir spüre, die muss nicht unbedingt hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was der Zuschauer dann durch ein fertiges Produkt dann auch zu erkennen weiß oder sieht. Sprich, es geht mir genauso, wenn ich mir dann zugucke und sage, hoppla, das ist aber jetzt dann doch nicht ganz so rübergekommen, wie ich mir damals dachte. Damit ist die Antwort klar. Ich schaue mir sehr kritisch zu und versuche, wie man das so gerne sagt, daran weiter zu lernen und ja, noch besser Bescheid zu wissen.
Perfektionist, haben wir jetzt schon gelernt. Nennen Sie uns doch mal 3 typische Charaktereigenschaften des Michael Mendl. Vielleicht zuerst mal 3 gute.
Ich glaube, zu hoffen, dass es eine gute ist, ist eine Ordentlichkeit, die ich will. Also ich kann keine Krümel auf dem weißen Küchentisch ertragen. Das muss sofort weggeputzt werden. Ich kann es einfach nicht ertragen. Da bin ich von mir aus pingelig oder denke an Hygiene oder an sonst etwas. Jedenfalls, ich mag Unordnung und Schmutz und sowas überhaupt nicht. Trotzdem bin ich dann so ein Schlamper und brauche Ewigkeiten, bis ich dann doch mal meine Bücher abstaube. Ja? Da bin ich dann nicht der Perfektionist, der das jeden Monat macht oder alle Vierteljahr oder sowas. Ja? Fenster putzen möchte ich am liebsten dauernd, damit sie sauber sind. Aber wann tut das der Mendl? Ganz selten. Ja? Oder muss ich dann wirklich so zusammennehmen und sagen, so, komm, was wollte ich jetzt, wird heute, werden wirklich mal die Fenster geputzt. Also einerseits habe ich den Drang, ordentlich zu sein und manchmal schaffe ich es einfach nicht. Und dann ärgere ich mich darüber und das ist dann vielleicht eine schlechte Eigenschaft, oder? Vielleicht ist es ja auch positiv, wenn ich mich über mich ärgere, damit ich da wiederum ein Sprungbrett habe, mich doch dann irgendwann mal in meinem Leben zu bessern, wenn ich schon selber mit mir ins Gericht gehe.
Eine eindeutig gute gibt es aber bestimmt auch noch.
Ich sorge mich um meine Mitmenschen, die mir lieb sind oder die ich vielleicht dann auch erst lieb gewinnen werde, weil ich mich um sie kümmere, wenn ich merke, dass Not am Mann ist, ja. Also man kann sagen, dass ich eine große soziale Emotion in mir spüre, ja.
72 Jahre lang leben Sie jetzt schon mit diesen Eigenschaften und Sie sind immer noch extrem umtriebig. Im Dezember stehen Sie unter anderem in München und Nürnberg als Merlin auf der Bühne in der Rockoper Excalibur und Sie treten da wirklich in Arenen auf. Wie viele Menschen sind da so im Publikum?
Ja, so über den Daumen, je nach Größe der Hallen, aber sie sind meistens sehr groß, so zwischen 7.000 und 10.000.
Das ist doch vermutlich auch für einen alten Theaterhasen noch einschüchternd, oder?
Das ist eine neue oder andere Erfahrung und ich habe es ja schon mal 2009 erfahren und bin sehr gespannt, ob es jetzt diesmal wieder so gelingt, dass mein Herz freudig vor Erregung springt, wenn ich das sehe, dass so viele Leute gekommen sind, um diesen Musikern, mit denen ich zusammen bin, und mir zuzuhören. Da haben sich, muss man sich mal vorstellen, da haben sich, sagen wir mal, im Schnitt 7.000 bis 8.000 Menschen haben sich doch wirklich, ich weiß nicht was, gekämmte Schuhe geputzt oder sonst etwas oder sich ein Ticket für die Trambahn oder den Autoschlüssel in die Hand genommen. Die haben sich auf den Weg gemacht, um uns zu sehen. Das ist doch eine Anstrengung, die die machen.
Absolut.
Die haben einen Weg zurückgelegt, genauso wie ich einen Weg zurücklege und jeden Tag in einer anderen Stadt bin. Also das ist doch schon mal ein, wie sagt man, Entgegenkommen? Ist doch wunderbar. Also allein das ist schon mal so eine herrliche Tatsache. Und ohne da jetzt größenwahnsinnig zu werden, aber wenn man sich das vorstellt, da kommen 8.000 Leute, auch wegen mir, hallo? Das ist doch nur wirklich ein inneres Fest.
So fühlt sich Mick Jagger wahrscheinlich.
Ja.
Was macht denn generell aus für Sie den Reiz einer Rolle, egal ob im Theater oder in der Arena, im Film? Wann sagen Sie, ja, den will ich spielen?
Immer dann sage ich ja dazu, wenn ich glaube, mit einer Figur oder mit einem Charakter etwas aussagen zu können, was uns ein bisschen weiter aufs Fahrrad hilft. Ja? Auch wenn wir viel über das Leben nachdenken, trotzdem da und da mal einen Fehler machen oder nachlässig sind oder was vergessen haben oder sonst etwas. Wenn ich, ohne den moralischen Zeigefinger dauernd hin und her zu bewegen, in der Lage bin, den Menschen per Unterhaltung Bilder und Worte zu präsentieren, dass sie damit in ihrem eigenen Leben etwas anfangen können, dann haben wir doch beide gewonnen. Ich habe gewonnen, indem der eine was erfahren hat und der andere hat gewonnen, dass er was erfahren hat.
Wir sind Papst. Jeder erinnert sich, glaube ich, noch an diese Schlagzeile. Und mein Gast, der konnte sogar schon mal von sich sagen, ich bin Papst. Denn Michael Mendl hat Papst Johannes II. Gespielt. Karol Wojtyla in Geheimnis eines Papstes von 2006.
Ja.
Mal ganz ehrlich, vor so einer Rolle hat man da Respekt, weil man so unfehlbar sein muss?
Gott sei Dank muss ich ja in mir nicht unfehlbar sein, sondern ich verkörpere jemanden, der wohl angeblich unfehlbar ist, obwohl auch jeder Papst sagt, dass er nicht unfehlbar ist, weil er das aus der christlichen Lehre ja weiß, dass wir Menschen alle nicht ohne Fehler sind. Aber man versucht es als Papst natürlich zu sein oder Vorbild zu sein. Ja, ich bin Papst, konnte ich so nie sagen, obwohl es gibt eine schöne Geschichte. Wir haben, als wir das drehten in Rom, hatten wir keine Drehgenehmigung, in den Vatikanischen Gärten zu drehen. Aber der Botanische Garten sieht in der Anlage ähnlich aus wie die Vatikanischen Gärten, also haben wir dort gedreht. Und da geht natürlich viel Öffentlichkeit durch. Und eines Nachmittags hörte ich plötzlich eine Kindergartengruppe, die wohl mit ihren Eltern vom Kindergarten nach Hause ging. Und da schrien die Kinder, hey Mama, Mama, guck mal, guck mal, guck mal, da drüben ist El Papa, El Papa. So, da kann ich nur sagen, Kleider machen Leute.
Ja.
Wenn ich dieses weiße Gewand anhatte und das weiße Käppi und man dann gleich sagt, ich bin der Papst, dann bin ich ein bisschen erschrocken, weil dann fallen mir alle meine Sünden ein.
Haben Sie den Irrtum aufgeklärt oder hatten Sie so eine Aura um sich, die Sie davon abgehalten hat und die Sie tatsächlich sich hat fühlen lassen?
Na, einerseits war dann die Gruppe zu weit entfernt und andererseits war ich ja nicht dazu in dem Botanischen Garten, um einen Kindergarten aufzuklären, dass ich nun wirklich nur einfach ein deutscher Schauspieler bin. Nein, ich fand es ja sehr belustigend, beziehungsweise wenn man sich vorstellt, jeder Mensch hätte die Fähigkeit, eine wunderbare Aura so von sich präsentieren zu können, dass man auf die Ferne schon hingeht und sagt, guck mal, da ist ein guter Mensch.
Das wäre doch waren toll. Ja gerade Sie vermutlich nicht gewohnt als jemand, der oft auch den Bösewicht gespielt hat, oder?
Ja, klar. Die Bösewichte, die habe ich gerne gespielt, weil die natürlich sehr interessant sind.
Mal ganz praktisch gefragt, Sie haben ja ein eher hageres Gesicht. Johannes Paul II. Hat ein rundes Gesicht. Wie haben Sie sich denn aufgeplustert für diese Rolle?
Ja, es war ja jetzt nicht unbedingt ein Doku-Pick, dass man sagt, der Mendl muss aussehen wie er. Ich habe das schon mit, wie man ja weiß, rein vom Paten her, vom amerikanischen Film, dass man sich da die Backen mit Tampons vollstopfen kann und dann wirkt man einfach ein bisschen runder. Ich hatte auch ein Kostüm an, was mich am Bauch und am Körper etwas breiter oder rundlicher machte. Aber es war jetzt nicht so sehr die Ähnlichkeit, dass man denkt, ach guck mal, der sieht jetzt wirklich aus wie Wojtyla. Das wäre einerseits vermessen und es würde immer trügerisch bleiben. Ja. Die Illusion, herzustellen durch gedankliches Gut und durch die ausgesprochenen Worte und vielleicht dann auch durch eine ähnliche Anklang von Körperlichkeit, die Illusion zu erwecken beim Publikum. So und so hat dieser Mensch, der Wojtyla hieß, so hat er gewirkt und so hat er gesprochen und das hat er erreicht. Das ist ja die Erzählkunst des Filmes und nicht die absolute Ähnlichkeit.
Trotzdem die Watte in der Backe, da ist es ja aber auch schwierig zu sprechen, oder? Noch dazu 3 Terzen höher.
Ja, weil diese Wattestäbchen einem natürlich die ganze Spucke rauben und das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, aber das kann man sportiv nehmen und trotzdem meistern. Ja.
Irgendwas muss sie ja auch ganz besonders an ihm fasziniert haben. Irgendwas, was vielleicht auch gar nicht, so ein Papst ist ja auch immer nicht besonders nahbar, ist ein Mensch, den man oft überhaupt nicht kennt, außer ihn in seiner Rolle. Was hat sie besonders fasziniert?
Naja, die politische Einstellung von ihm. Er hat ja mit ganz vielen Politikern geredet und hat sie eingeladen zu sich. Und er hat ohne das Christliche oder sowohl das Kirchliche und das Weltliche wieder zu verbinden. Ich meine, der christliche Glaube ist Gott sei Dank säkularisiert und das ist getrennt. Und trotzdem, und das fand ich eben das Interessante, ohne sich einzumischen, hat er aber trotzdem ganz viel bewirkt, indem er gesagt hat, ich als Christ habe verdammt nochmal die Pflicht, auch mit dem und dem Außenminister oder Innenminister von dem Staat oder von dem zu reden und über Menschen, über Völker nachzudenken.
Sind Sie selbst ein gläubiger Mensch?
Ich glaube ja, weil ohne Glauben ist man ein bisschen hilflos. Was auch immer man Glauben nennt, was sind das verschiedene Geländer, an denen man sich festhalten kann oder man hat wenigstens einen roten Faden auch im Leben, den man benutzen will, den man gebrauchen will und das, glaube ich, kann man Glauben nennen, ja.
Priester haben Sie ja öfter schon gespielt in Ihrer Karriere. Gibt es eigentlich Parallelen zwischen Priestern und Schauspielern?
Ja, ohne vermessen zu sein, sind vielleicht beide auf etwas unterschiedliche Art und Weise sind sie Seelsorger oder können es sein. Durch authentisches Denken und Handeln und vielleicht auch Vorbilder zu sein, auch wenn der Schauspieler es wahrscheinlich nur anhand eines Sujets, nämlich eines Films oder eines Theaterstückes oder vielleicht sogar auch einer Lesung, in dem er besondere Charaktere besonders herausarbeitet, liefern kann. Insofern der Zuhörer etwas davon mitnehmen kann und über sich selber nachdenken kann und damit eine Art von Seelsorge im weitesten Sinne stattfindet, nämlich ein Gespräch mitzubekommen, in dem es darum geht, über sich und über den Mitmenschen nachzudenken.
Zu Gast bei Kaline Thyroff.
Michael Mendel als Willy Brandt im Schatten der Macht.
Oh, gäb's doch Sterne, hat Ihre Kollegin Katja Riemann hier gerade gesungen oder vielmehr gesprochen. Sie dagegen, Sie haben mal das Sternzeichen von Willy Brandt studiert. Sie haben sogar ein Horoskop erstellen lassen für Willy Brandt, als Sie sich auf die Rolle eingelassen haben. Warum haben Sie das gemacht?
Ich wollte wissen, warum er ein Suchtmensch ist zum Beispiel oder Suchtmensch war. Das war für mich die einzige Möglichkeit, da vielleicht dahinter zu kommen. Warum er einen schlechten Händedruck hatte, warum er die Leute immer einen Meter von sich entfernt begrüßt hat, warum er einen unbeweglichen Oberkörper hatte, warum er so einen schlampigen Gang hatte, warum er in allen Reden immer in den Himmel mit gestreckten Zeigefinger zeigte. Er war Schütze und der schützt seinen Oberkörper und dadurch ist er gepanzert und ist er unbeweglicher. Er hält die Leute von sich fern, damit sie ihm ja nicht zu nahe kommen, weil er wahrscheinlich sich verwundbar fühlte und so weiter und so noch. All solche Ingredienzien, sage ich mal, habe ich aus dem Horoskop herausgelesen und versucht eben in die Texte, die Oliver Storz damals geschrieben hatte, was ich empfinde als ein Königsdrama von Shakespeare, das habe ich da halt als Grundlage von Willy Brandt mit hineingepackt und ich denke, dass es der richtige Weg war, jedenfalls für meine Art von Darstellung, die ich damals geboten habe.
Glauben Sie an Horoskope?
Bedingt, in diesem Fall auf jeden Fall. Zum Beispiel ein Horoskop über mich, ich bin Widder.
Dem ich auch.
Sie auch? Na schön, da können wir uns ja die Hand reichen. Da glaubt man, dass es so besonders gute Menschen sind oder denen wird vieles Gutes nachgesagt. Da fühlt man sich dann auch geehrt und sagt, ja guck mal, ich bin auch so ein guter Mensch. Ja, ist die Frage, ob man es dann wirklich immer so einlösen kann, wie man auch von sich selber glaubt, dass man wirklich tatenkräftig wirkt. Aber ich weiß, dass gewisse Dinge zutreffen auf den Charakter und dass die einigermaßen als Information verlässlich sein können. Ob die bis in den letzten Punkt genauso stimmen, weiß man nicht. Aber dass zum Beispiel wieder kreativ sind,
sagt man,
das,
genau.
Das zum Beispiel,
aber auch so Kopf
stimmt.
Durch die Wand heißt ja, es immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, viel
genau,
Energie.
Ja. Aber das sagt man vom Stier ja auch, mit dem Kopf durch die Wand.
Ja, das sind die Tiere mit den Hörnern.
Ja, das sind eben die Gehörnten, richtig. Aber da treffen doch manche Dinge zu und die sind verlässlich, ja.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nach dem Motto haben Sie sich auf jeden Fall Ihre Rolle als Willy Brandt erkämpft, haben Sie gesagt. Sie mussten kämpfen für diese Rolle. Warum?
Ich habe davon erfahren, dass das Projekt auf dem Tisch lag und dass auch ich da irgendwie zur Auswahl stand als Willy Brandt. Und dann hörte ich plötzlich eine stille Post, wie auch immer, wer da noch alles vorgesehen war, um Willy Brandt zu spielen. Und wenn ich gemeint hätte, dass ein anderer da vielleicht besser ist als ich, dann hätte ich da vielleicht nicht gekämpft. Es lagen aber, die Namen werde ich nicht sagen, aber ist egal, es lagen 3-4 Namen auf dem Tisch, wo ich gesagt habe, Moment mal, das kann ja nur wirklich überhaupt gar nicht hinhauen. Und dann habe ich Oliver Storz angerufen und habe gesagt, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und dann haben wir ein sehr langes Gespräch in seinem Landhaus in der Nähe von München auf dem Land gehabt und festgestellt, dass wir die richtige Paarung für diesen Film waren. Ja.
Haben Sie vorher schon geübt, wie Willy Brandt zu sprechen? Weil auch seine Stimme haben Sie ja ganz hervorragend drauf in den Filmen. Können Sie es immer noch?
Natürlich habe ich es gelernt aus Tondokumenten. Und während der Dreharbeiten gab es sehr oft nochmal Diskussionen zwischen Oliver Storz und mir. Es wurde auf die Apothekerwaage gelegt, wie viel Gramm Sprache Willy Brandt soll es denn noch sein oder nicht. Und er sagte, du mach mir nicht so viel, Willy, lass mir doch noch ein bisschen was vom Mendel durchscheinen. Das ist mir lieber, weil sonst rutschen wir da ab in die Kolportage oder ins Nachmachen, was ich um Gottes Willen auch überhaupt nicht wollte. Das waren dann auch immer sehr fruchtbare Gespräche. Auf der anderen Seite gab es auch ein großes Kompliment. Wir drehten im Palais Schaumburg an den offiziellen Stellen ja, die immer noch zur Verfügung standen, auch für uns als Drehort. Und da hat man mir gesagt, dass sich da einige Damen, die immer noch dort arbeiteten, die Ohren an die Tür legten, hinter deren Türen wir eben unsere Szenen spielten und zuhörten, was machen die da vom Fernsehen da drin? Und dann irgendjemand gesagt hat, unser alter Chef ist wieder da. Also das war natürlich für mich das größte Kompliment.
Und kurioserweise hat ja auch der Sohn von Willy Brandt mitgespielt.
Ja.
In diesem Zweiteiler. Matthias Brandt hat Guillaume gespielt, ja, den Spion.
Ja.
War das seltsam für Sie, vor dem leiblichen Sohn den Vater mimen?
Nein, das war aufschlussreich, weil ich konnte ihn ja als Zeugen befragen. Ich konnte ihn bevollmächtigen und sagen, du, wenn ich da etwas völlig falsch mache, wo du sagst, Entschuldigung, so war mein Vater nur wirklich nicht, dann hilf mir.
Hat er es gemacht?
Und sag's mir. Nein, er war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem, was ich gespielt hatte. Ich kann gar nicht sagen, warum. Es war richtig und es war in Ordnung. Nee. Ich habe natürlich mir auch nochmal Informationen von ihm geholt und habe ihn gefragt, wie war denn das zum Beispiel, wenn ihr morgen zusammen gefrühstückt habt? Und ich möchte es jetzt hier gar nicht erzählen mit einem Wort. Es war jedenfalls, also eigentlich war es furchtbar. Also auch für ihn, für Matthias. Weil der Vater einfach 5 Zigaretten und 3000 Kaffee und ist wortlos gegangen. Also er war nicht sehr gesprächig.
Welches Verhältnis haben Sie denn während der Vorbereitung und während des Drehs zu Willy Brandt entwickelt?
Ich war immer auf der Suche nach der Möglichkeit, die gleichen Dinge zu empfinden wie er, damit ich möglichst ein großes Verständnis habe für ihn. Denn wenn man so tief in eine Figur hineingeht, wie man da hineingehen muss, damit man authentisch ist und die Zuschauer nicht sagen, hey, Moment mal, das ist noch wirklich nicht unser Willy, weder gewesen noch sonst etwas, da hat man eine große Verantwortung. Also da muss man einen Menschen schon sehr lieben.
Kann ja auch eine große Last sein, so eine Verantwortung.
Das
oder?
Kann eine Last sein, ja. Es gibt natürlich auch Zeiten, da träumt man davon, sogar noch nach den Dreharbeiten, ja. Schauen Sie, dieser Beruf ist, wenn man so will, manchmal, der spaltet die Persönlichkeit, weil man selber will eine andere Figur sein und bleibt aber doch man selber. Also da muss man sehr genau im Kopf damit umgehen, damit das keine schizophrene Angelegenheit wird.
Wie baut man sie denn danach wieder zusammen, die Persönlichkeit nach dem Dreh?
Meine eigene, die habe ich ja nicht beschädigt. Nee, aber ich habe eine andere Möglichkeit für mich in den ganzen 50 Jahren, die ich diesen Beruf ausübe, gefunden. Nach Beendigung der Arbeit habe ich eine goldene Schere im Kopf. Abgeschnitten, weg damit. Nicht mehr weiter darüber nachdenken, wenn es dann in den Träumen noch kommt. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mit dem Bruder Eichmann gespielt, das Stück hieß Bruder Eichmann, und ich habe die Rampe von Auschwitz ein Jahr nicht aus meinen Träumen rausgekriegt. Also furchtbar. Es belastet einen bis zum Geld nicht mehr.
Da hilft dann auch keine Ablenkung.
Muss man sehr dezidiert mit umgehen, ja.
Gibt es denn auch in der aktuellen Politik jemanden, den Sie gerne spielen würden, ähnlich wie Willy Brandt?
Puh, große Gedankenpause. ich glaube nicht. Im Moment gibt es meiner Meinung nach so einen politischen Visionär, wie Willy es zum Beispiel war, gibt es nicht. Und so charismatisch wüsste ich im Moment nicht, nein.
Seehofer, Gabriel, Dobrindt, wen würden Sie nehmen?
Im Moment niemanden.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Kaline Thyroff.
Michael Mendl als Merlin in der Rockoper Excalibur.
Gerade haben wir Supertramp gehört. Der Saxophonist von Supertramp, John Halliwell unter anderem, der wird da mit Ihnen auf der Bühne stehen, zusammen mit anderen großen Rockstars aus der Vergangenheit. Das ist schon ein ganz schönes Riesenspektakel, was da stattfindet auf der Bühne, oder?
Das kann man sagen. Da kommen so viele Musiker zusammen, jetzt nicht nur keltische Rockmusik machen, sondern auch in den Jazz rüber wandern. Und das ist ein großes musikalisches Ereignis. Was da an dem Abend passieren kann, das kann ich versprechen. Das ist einfach sehr schön. Und dann nochmal unterstützt von einem Symphonieorchester. Also da gibt es sehr viel Musik um die Ohren.
Mhm. Und Sie mittendrin als Merlin. Ja. Und singen sind Sie aber drumherum gekommen.
Ja, das hat man erstmal gar nicht verlangt von mir. Glaube ich, würde ich dann auch nicht, weil dann würde ich auch Merlin verlassen. Weil Merlin ist zwar, wenn man so will, der Entertainer, der Verbinder zwischen der Musik und dem Publikum, indem er halt die Geschichte vorantreibt oder seine Späßchen macht. Aber Schuster bleibt bei deinem Leisten. Sage ich immer. Und fürs Singen ist dann eher John Kelly verantwortlich, den wir ja auch dabei haben. Ja, das muss ich nicht machen, ja.
Sie sind jetzt 72 Jahre alt. Ja. Wird das mit dem Alter eigentlich schwieriger, die passenden Rollen zu finden?
Ja, das kann man sagen, natürlich, weil viele Literatur oder auch Drehbücher oder Theaterstücke werden nicht für ältere Menschen geschrieben. Ab und zu schon. Und die paar Leute bei uns, eine Handvoll, die das auch gut können. Wir müssen uns diesen Kuchen dann auch noch ein bisschen teilen. Also ist nicht jeder dauernd so dran. In jüngeren Jahren war das ein bisschen einfacher, ohne zu meckern. Es ist einfach so ans Alter gebunden, dass man nicht mehr so viel arbeiten muss oder darf oder kann.
2013 habe ich gelesen, hatten Sie keinen einzigen bezahlten Drehtag. Stimmt das?
Vielleicht war einer oder zwei dabei, aber es war so verschwindend wenig, dass ich gesagt habe, ich habe in diesem Jahr nichts verdient. Ja, das stimmt, ja.
Und wird es dann eng bei Ihnen?
Nein, ich habe nie auf großem Fuß gelebt und ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe dadurch auch vorgesorgt, dass es schlechtere Zeiten geben wird. Mhm. Und dann lebe ich vom Eingemachten und das habe ich mir richtig eingeteilt.
Ja. Kriegen Sie schon Rente?
Ja, natürlich. Seit meinem 65. Lebensjahr. Ja.
Aber Sie spielen weiter, weil es einfach Ihr Lebenselixier ist. Kann man das so sagen?
Ja, ich bin nach wie vor ein Workaholic und wenn sich die Gelegenheit bietet, warum soll ich das dann nicht machen? Das ist klar, dass ich gerne weiter arbeite und wir sind ja mit diesem Beruf sind wir so gesegnet, dass man, wenn man uns braucht oder brauchen möchte, dass wir dann unsere Arbeitskraft auch zur Verfügung stellen können. Das ist ein sehr großes Privileg, ja.
Sie haben ja früh angefangen eigentlich schon. Mit 14 waren Sie Statist. Wie kam das? Wie kamen Sie da auf die Bühne?
Naja, wenn wir Zeit haben, um diese Geschichte zu erzählen.
Die Kurzfassung, bitte.
Ich wollte einfach Taschengeld haben, weil zu Hause war ich nicht sehr gesegnet mit Taschengeld, weil ich wollte ein faltbares Kanu und ich wollte eine Fotokamera haben. Und das wäre nur gegangen, indem ich mir es halt selber kaufe. So, das heißt, ich wollte Geld verdienen und habe verschiedene Jobs gemacht und das zähle ich jetzt alles nicht auf. Also wirklich eine große Bandbreite von verschiedenen Jobs. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, jetzt Michael, werd doch mal Statist am Theater in Mannheim. Und da habe ich gesagt, was sind denn Statisten? Ja, das sind die Leute, die das Volk spielen im Hintergrund. Und da ich schon als Junge mit meinen Eltern auch in Operetten und sonst was mitgenommen worden bin, fand ich das natürlich dann immer ganz aufregend, dass da im Hintergrund irgendwelche Leute da mitgemacht haben und dachte, ach, das ist so wirklich was Tolles. Und aha, so macht man das. Okay, dann habe ich mich nicht getraut. Eines Tages habe ich alles zusammengenommen, bin zum Pförtner vom Nationaltheater Mannheim und habe gesagt, ich möchte gern Statist werden. Und dann hat er gesagt, okay, schon mal nuff auf die Bühne, da ob ich das Statiste führe, der Herr Düse, und dann meldest dich. So, und das endete damit, dass ich 6 Jahre sogenannter Edelstatist war. Ich habe alles am Theater gelernt und alles gemacht, was man in diesem wunderbaren Laden da überhaupt lernen kann.
Und Sie hatten Kajak und eine Fotokamera.
Ja, Und nicht nur das, sondern auch später mein erstes eigenes Auto und so. Das war eine tolle Zeit und ich habe festgestellt, das ist so interessant, ich möchte mein Leben damit weiter verbringen und deswegen bin ich auch Schauspieler geworden.
Hatten Sie ein Idol zu dieser Zeit, ein Idol unter den Schauspielern?
Ja, es gab einen Schauspieler, den ich ganz besonders toll fand, der hieß Wolfgang Schwarz. Ein Mann, damals mit langer Lederhose und Cowboystiefeln und sehr aufrechten Gang, ein enormer Femme. Alle Frauen guckten ihn, bewunderten ihn, er war auch ein sehr schöner Mensch mit einer tollen Stimme und so einem ganz besonderen Gang. Den habe ich sehr bewundert und ohne ihn zu imitieren, da habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn man so eine ähnliche Aura hat wie der. Und dann habe ich den ein bisschen näher kennengelernt, weil er hatte ein Stück inszeniert und über dieses Stück, was er inszeniert hatte, habe ich in Deutsch meine Abiturarbeit geschrieben. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm geredet und dann war ich auch bei ihm zu Hause und ich fand ihn einfach toll. So, ja, hatte ich eine gewisse Art von Vorbild, ja.
Trotz dieser wahnsinnigen Begeisterung für den Schauspielerberuf und auch das Talent, das Sie ja offenbar dafür haben, haben Sie es je auch bereut, diesen Beruf gewählt zu haben?
Never, 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 nein. Es ging mir auch immer so gut darin. Ich kann wirklich von Glück reden und bin auch sehr dankbar darüber, dass es so war. Nein, ich habe das nie bereut, nein.
Zum Film und zum Fernsehen kamen Sie ja dann erst eigentlich relativ spät. Mit 49 Jahren wurden Sie dafür entdeckt. Davor waren Sie 25 Jahre lang am Theater, in München auch, zum Beispiel in den Kammerspielen, am Residenztheater. Sind Sie da manchmal noch? Gehen Sie da manchmal noch hin in Ihre alten Wirkungsstätten?
Da ich jetzt seit 7 Jahren in Berlin lebe, komme ich hier in München im Moment nicht mehr ins Theater. In der Zeit, als ich nicht mehr am Theater war und Filme gemacht habe, ging ich natürlich auch ab und zu ins Theater, nicht mehr so oft wie früher. Das heißt, dass früher, während ich an meiner eigenen Wirkungsstätte mir natürlich auch meine Kollegen und andere Stücke angeguckt habe, die da mitgemacht haben. Also das muss ich ein bisschen jetzt verneinen. Also auf jeden Fall in München gehe ich nicht so oft. Ich gehe in Berlin schon auch ins Theater, um ein bisschen dran zu bleiben am Nerv der Zeit. Wie sieht es heute aus und kommt man damit klar? Und was für Themen gibt es und was für tolle Kollegen und so weiter? Das interessiert mich nach wie vor.
Gehen wir mal noch ein paar Jahre zurück ins Jahr 1944, als Sie geboren wurden. Unter nicht so einfachen Umständen in doppelter Hinsicht. Sie sind im Krieg geboren und Sie sind als unehelicher Sohn eines katholischen Priesters geboren. Das haben Sie vermutlich damals beides nicht so richtig mitgekriegt. Hat Sie das trotzdem geprägt?
In dem Moment, wo ich einigermaßen denken konnte, also sagen wir mal ab dem 4. Lebensjahr, sagt mir, ist das vielleicht möglich? Jedenfalls habe ich mit knapp 5 Jahren dem Onkel Ernst Mendel, damals sagte man noch Onkel zu den Bekannten, die man hatte in der Familie, Gott sei Dank macht man das heute nicht mehr. Jedenfalls habe ich gesagt, Onkel Ernst, du könntest auch irgendwie mein Vater werden. Also hatte ich plötzlich einen Vater und damit war dann die Familie heile, die vorher vielleicht nicht so war.
Ich hatte
keine Ahnung, dass ich keinen Vater hatte, aber wahrscheinlich eine Empfindung. Sonst hätte ich ja nicht gesagt, dann könntest du doch eigentlich mein Vater werden.
Haben Sie jedes Bedürfnis gehabt, Ihren Vater kennenlernen zu wollen? Ihren leiblichen Vater?
Ja, natürlich, weil er sich ganz mies meiner Mutter gegenüber verhalten hat. Und damit sich natürlich auch, weil er sich auch gar nicht um mich kümmerte oder irgendwer was von mir wissen wollte, mich ja negiert hat. So einen Menschen hätte ich schon gerne mal in die Augen geguckt und dann habe ich das aber wieder drangegeben. Aber es war mal eine Zeit lang der Wunsch, zumal ich durch meine Mutter, die immer wusste, wo dieser Erzeugervater von mir sich aufhielt, ich wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt hätte, einfach bei ihm zu klingeln und mal zu sagen, guck mir mal in die Augen. Aber ich habe es dann sein lassen. Ich habe dann eingesehen, dass es wirklich keinen sinnlichen Nährwert hat.
Und seitdem waren Sie in Frieden mit dem Thema?
Ich war nie im Krieg damit. Genauso wenig, wie ich ihn interessiert hat, hat er mich eigentlich interessiert. Außer, dass ich wusste, dass er ein bisschen halt auch so ein enormer Femme, sage ich immer, ein Mann für die Frauen war. Weil er damals, als der Priester war, haben alle Frauen für ihn geschwärmt und sind in die Kirche gegangen. Und meine Mutter hat damals sozusagen das Wettrennen gewonnen, beziehungsweise damit dann auch verloren. Weil er hat ja dann eine andere Frau geheiratet und nicht meine Mutter. Und hat den Priesterrock an den Nagel gehängt. Nein, es war uninteressant, ja.
Michael Mendel ist zu Gast in 1:1 der Talk und Sie waren auch schon mal in Burkina Faso.
Ja, und zwar aus einem ja sehr schrecklichen Grunde, weil dort die Krankheit Noma sehr grassiert und wir uns da engagieren. Wir, das ist Edelweiß Karwendel, diese Käsefabrikation und ich bin als Schirmherr gegen NOMA. Das kann man dann vielleicht auch mal googeln, um mehr Informationen zu haben.
Mhm. NOMA ist Wangenbrand, oder? Also
ja,
das ist, wenn der Mund oder die Zähne so entzündet sind.
Ja, ganz viele Menschen sagen, was ist das für eine Krankheit? Bei uns grassierte das zuletzt als sogenannte Mundfäule. Und diese Krankheit kann man wirklich ausrotten und wir sind auf dem besten Wege, jedenfalls da einiges zu erreichen oder müssen dann noch sehr viel mehr machen, aber wir haben schon große Erfolge in der Sahelzone, was noch lange nicht heißt, dass wir sie schon ausgerottet haben und wir brauchen immer noch Hilfe von außen dazu.
Also es liegt an der medizinischen Versorgung, dass es
das
bislang
eine,
noch nicht ausgerottet ist.
Ja, das ist eine Krankheit, weil das Immunsystem kaputt ist, ja, durch Unterernährung, falsche Hygiene und mit dem ersten Milchzahn entzündet sich das Zahnfleisch und frisst dann eben eine ganze Gesichtshälfte weg und die Kinder sterben Hungers, weil sie mit offenem Kiefer und offenen Wangenknochen natürlich nichts mehr essen können und elendig zugrunde gehen. Beziehungsweise wenn man versucht, durch Antibiotika und sowas hier ein bisschen zu retten, die Eltern verstoßen diese Kinder, weil sie sagen, das kommt vom Teufel und es nicht als Krankheit anerkennen und dann leben die alle in Waisenhäusern, also Zustände, die sind ganz furchtbar und wir haben jetzt Gesundheitsagenten, die wir bezahlen, über 60 haben wir schon, die für uns da arbeiten, in die Familien gehen, sie aufklären, mit Traditionen brechen, weil das ist mit einer der Wurzeln dieser Krankheit, um da eben an der Basis zu arbeiten, damit diese furchtbare Krankheit sich nicht weiter ausbreiten kann.
Gegen NOMA engagieren Sie sich seit Jahren. Außerdem engagieren Sie sich für den Regenwald. Sie haben auch schon 2 Dokumentarfilme gemacht mittlerweile.
Ja.
Ist das ein magischer Ort für Sie, der Regenwald, weil wir vorhin auch über Merlin gesprochen haben?
In einem bestimmten Aspekt ist das ein sehr magischer Ort, weil das natürlich eine uns völlig neue Welt ist, ein intakter Regenwald, voller Wunder, voller Ereignisse, da tobt ein Leben. Dagegen ist so ein Film wie Die Wüste lebt, glaube ich, ein Schmankerl dagegen. Spaß beiseite. Es ist ein so mannigfaltiges Leben und wir wissen gar nicht, was wir da ausrotten. Vor allem, glaube ich, wissen wir nicht, warum wir es ausrotten. Jedenfalls unter dem Deckmantel, dass wir Monokulturen da anbauen, damit irgendwelchen Gesellschaften besser geht. Also ja, die Menschheit wird da an der eigenen Dummheit irgendwann auch mal aussterben. Das ist so ein Verbrechen, was da geschieht, jeden Tag. So eine Vielfalt und notwendiger Vielfalt, die wir brauchen für unser Klima, auszurotten. Und deswegen habe ich da 2 Filme gemacht. Einen Film noch intakten Regenwald und einen auf Borneo, der nur noch abgeholzt ist und wo die Erde brennt und wo es eigentlich keinen Regenwald mehr gibt.
Und Sie haben ganz was anderes, ein ungewöhnliches Hobby, das ebenfalls mit Holz zu tun hat. Sie restaurieren Möbel. Haben Sie ein Lieblingsstück?
Ja, ich restauriere jetzt mittlerweile keine Möbel mehr, weil alle Möbel, die ich habe,
sind schon restauriert.
Die sind schon restauriert und für Kollegen habe ich zwar früher auch gearbeitet und so, aber ich habe jetzt in Berlin keine Werkstatt mehr. Aber trotzdem, um auf die Frage zu kommen, ja, ein Lieblingsstück habe ich. Das ist ein Jugendstil Küchenanrichte und viele Zuhörer wissen, dass früher die Möbel alle schwarz oder möglichst dunkelbraun gebeizt worden sind und das kriegt man eigentlich so gut wie gar nicht runter. Das heißt, ich weiß schon, wie man es runterkriegt, indem man das nämlich mit Natron Lauge wäscht und rauskocht aus den Poren. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist eine Sauarbeit, aber es lohnt sich. Und ich habe das also wieder hergestellt in den Originalzustand des Holzes und mit viel Liebe und Geduld und mit der Rasierklinge am Schluss ein Finish gemacht und abgezogen. Also ich habe da sehr viel an Geduld und Ausdauer reingelegt. Und ja, daher habe ich eben halt auch so diesen Hang zum Perfektsein.
Aha.
Obwohl ich immer weiß, dass ich an irgendeinem Stück, was ich gemacht habe, vielleicht da die eine Ecke da es dann doch nicht ganz richtig gemacht habe und die ist immer noch nicht ganz richtig gemacht, dann wird es wahrscheinlich bis zu meinem Tod dann auch nicht mehr anders gemacht werden. Also der eingebaute Fehler, wie ich das oft sage. Ja, ich habe das gemacht und mit sehr viel Freude, weil Holz lebt. Auch wenn es zerschlagen und zersägt worden ist, das kriegt man Gott sei Dank nicht kaputt. Was uns ja auch manchmal ärgert, weil wenn es feucht wird, biegt es sich. Ja? Oder macht Wasserflecken oder Alkoholflecken oder sonst etwas. Also das zeigt uns dann die kalte Schulter, wenn wir es falsch behandeln. Und das finde ich so toll und das war immer für mich ein ganz großer Ausgleich zu meiner Arbeit, indem man da nämlich in Ruhe und mit Nachdenken und mit ganz viel Fingerspitzengefühl rangehen kann. Und das war immer für mich so eine Art wie meine Batterie, die ich für meinen künstlerischen Beruf brauchte, immer wieder neu aufzuladen.
Mhm. 2009, vor 7 Jahren, haben Sie all Ihre Möbel dann vermutlich in einen Laster gepackt, von München nach Berlin. Das war nach dem Ende Ihrer Liebe zu Caroline Fink, mit der Sie auch 2 Kinder haben. Das war vermutlich keine ganz einfache Trennung unter den Umständen. Atmen Sie jetzt neu in Berlin?
So eine Trennung ist immer ein ganz schwerer Schritt, den man tut. Nur wenn man zu zweit zu dem Ergebnis kommt beim Nachdenken und miteinander fühlen, wie viel ist denn noch da an Gemeinsamkeit oder was hilft es uns oder was haben wir wirklich noch gemeinsam vor oder nicht mehr vor. Wenn man sich trennt, dann trennt man sich und es ist immer ein ganz großer, schmerzhafter Schritt, vor allem wenn ja Kinder da sind. Und trotzdem meine ich, muss er getan werden, denn es hat keinen Sinn, auf irgendetwas zu beharren, was nicht mehr da ist. Ja, also in Illusionen leben bringt uns auch nicht weiter. Sie haben gefragt, ob es mir in Berlin jetzt gut geht oder.
Genau, ob es ein Neustart war auch für Sie. Ob es wichtig war, auch in eine andere Stadt zu gehen dafür.
Ja. Meine Familie in München dachte, ich würde in München bleiben. Und dann habe ich gesagt, nee, also jetzt so aus der näheren Ferne oder vielleicht sogar absolut in der Nähe zuzugucken, wie du, Caroline, jetzt dein Leben mit unseren Kindern da weitermachst. Nee, das möchte ich da nicht. Dann mache ich den Schlussstrich richtiger und gehe in eine andere Stadt. Außerdem hat mich Berlin sehr interessiert. Und daraufhin habe ich den Entschluss gefasst, dahin zu gehen und habe das auch bis jetzt auch nicht bereut.
Ist vermutlich auch in der Öffentlichkeit gerade nicht so einfach, so eine Trennung gut durchzuziehen, oder?
Ja, klar, weil sich jeder darauf stürzt und weil jeder jahrelang auch, wie wir es jetzt tun, nach so langer Zeit nochmal darüber reden, dass ich mich da getrennt habe. Das scheint dann doch immer sehr wichtig zu sein. Ein Kapitel ist abgeschlossen, das merkt man, das spürt man in sich und dann macht man einfach einen Schnitt und beginnt ein neues. Und für beide Seiten ist es ein Neuanfang und damit liegen da so viele Chancen drin, die man vielleicht, wenn man zusammengeblieben wäre, so gar nicht am Wegrand hätten liegen sehen, diese neuen Möglichkeiten.
Mhm. Hat ja aber vermutlich auch mit Mut zu tun. Also man muss ja auch Mut dafür haben. Und der muss wahrscheinlich umso größer sein, je älter man ist, um so einen Schritt zu gehen.
Richtig, richtig. Es gehört Mut dazu. Aber es gehört zu vielen Dingen ein Mut. Zivilcourage zu haben, dazu braucht man auch Mut. Man braucht für alle Entscheidungen einen Mut, entweder ein Kilo oder 100 Gramm. Aber jedenfalls braucht man Mut. Der Mut zu leben und sich weiterzuentwickeln, das sind ja alles Dinge, die irgendwo was mit Mut zu tun haben. Auch manchmal mit Wut. So, und jetzt machen Sie das recht. Aber auch in der Wut steckt ein bisschen Mut drin. Denn man muss ja Mut haben zur Wut. Nämlich sie dann auch.
Entschlossenheit.
Entschlossenheit, ja. Gut, da kommen diese beiden Begriffe zusammen. Ja, ein Mensch ohne Mut ist wahrscheinlich verloren, ja.
Michael Mendel, wenn Sie als Merlin, den Sie jetzt bald wieder spielen, einen Wunsch frei hätten, den Sie sich selber mit dem Zauberstab erfüllen könnten, welcher wäre das?
Ich würde versuchen, die Menschheit überreden zu wollen, eine Weltregierung und eine Weltreligion zu haben, damit dann wirklich mal der Zustand zustande kommen kann, dass jeder Mensch gleich ist und jeder die gleiche Achtung verdient. Und nicht nur gleichgestellt, sondern wirklich gleich ist. Leider ist es unerfüllbar, aber das wäre natürlich die Utopie eines Merlin.